Unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Pizza, dafür war ich schon immer zu haben. Es ist schon eine Weile her, da wollte meine jüngere Schwester, damals war sie wohl so im Teenie-Alter, 13 oder 14 Jahre, wollte für mich eine ganz besondere Freude bereiten, eine echte selbstgemachte Pizza. Nicht irgendwie so ein Tiefkühlkram oder so, sondern richtig echt für ihren Goldbruder. Es war zugleich, ihre allererste Backerfahrung, die sie mal so ausprobieren wollte. Und ich muss sagen, der Teig, ja, der war auch wirklich ganz lecker. Den machte sie gut nach Rezept. Beim Belag allerdings, da ließ sie ihrer Kreativität freien Lauf und machte so einen kleinen Rundumschlag quer durch alles, was der Kühlschrank zu bieten hatte. Und so konnte ich mir dann eine völlig neue, geradezu revolutionäre Pizza-Kreation munden lassen. Pizza mit Senf und Meerrettich. Zugegeben, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber mit Liebe gemacht. Ich denke, manchmal ist es dann doch besser, sich ans Rezept zu halten. So schmeckt's besser. Aus dem Rezeptbuch Jesu. Unser Thema heute Morgen deutet an, dass Jesus was vom Essen versteht. Ja, seine Gegner nannten ihn sogar einen Fresser und Weinsäufer. Denn das Thema Essen spielt in den Evangelien eine große Rolle. Oft hat er gespeist mit seinen Jüngern, mit anderen Menschen, eben auch mit Zöllnern und Sündern, wie wir es im Predigttext gehört haben. Das Thema Essen ist wichtig für die Evangelien, aber nicht nur für die, sondern für die ganze Bibel. Psalm 34 ist wie eine Überschrift über die ganze Bibel: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Kennen Sie das erste Gebot? Ihr Konfis? Na, wer weiß es? Das erste Gebot? Na, die wissen es ganz bestimmt. Die sind nur ein bisschen schüchtern heute Morgen. Das erste Gebot. Naja, ich gebe zu, es wäre auch vielleicht eine kleine Falle gewesen. Wir denken beim ersten Gebot natürlich an die 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ist auch richtig. Aber ich meine jetzt das allererste Gebot. Das erste Gebot überhaupt, das Gott den Menschen gegeben hat. Und das ist eine dolle Sache. Das erste Gebot lautet: Du sollst essen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7 steht das so drinnen: Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du sollst essen von allen Bäumen im Garten, aber vom Baum der Erkenntnis sollst du nicht essen, und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Aber das ist doch interessant. Das Erste, was Gott überhaupt nach der Schöpfungsgeschichte zu Adam sagt, der erste Satz, der überliefert ist, heißt: Du sollst essen. Toll. Das heißt doch: Genieße die guten Gaben, die Gott für dich gemacht hat, die Gott dir gibt. Greif zu, eben schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Offensichtlich gehört das Essen ganz elementar zum Menschsein dazu. Und zwar nicht nur zu unserem Leib, zu unserem Körper, sondern auch zu unserer Seele. Beides lässt sich eh nicht trennen nach biblischem Verständnis. Und auch zum Glauben. Das hebräische Wort für Seele heißt Nefesh. Und etymologisch, vom Ursprung der Wortbedeutung, heißt Nefesh eigentlich Kehle. Seele und Kehle, das hängt ganz eng zusammen. Das, was durch unsere Kehle hindurchgeht, macht uns zum Menschen, der Atem, die Nahrung. Und das braucht auch unsere Seele. Als der große Prophet Elia ein echtes Burnout hatte, so würde man das heute bezeichnen, als er einfach nicht mehr kann, nicht mehr will, nach heutiger Betrachtung sogar durchaus suizidgefährdet. Da marschiert er in die Wüste, legt sich unter einen Busch und will nur noch sterben. Er schläft ein und dann kommt Gottes Fürsorge ins Spiel, eine ganz liebevolle Seelsorge, die zugleich Leibsorge ist. Ein Bote Gottes rührt ihn an und er wacht auf und dann bekommt er als erstes keine Predigt, keinen Vortrag. Er bekommt einen Krug mit erfrischendem Wasser und ein frisch geröstetes Brot. Das nimmt er zu sich. Der Bote Gottes, der Engel, sagt ihm, nimm und iss. Herrlich, das ist doch spannend, dass in der Bibel die Gemeinschaft mit Gott sehr oft mit Essen in Verbindung gebracht wird. Und nicht umsonst wird auch der Himmel, Gottes neue Welt, mit einem großen Festmahl umschrieben, verglichen. Ein Hochzeitsmahl etwa oder ein wunderbares Gastmahl, zu dem jeder eingeladen ist. Wir brauchen nur diese Einladung annehmen. Wenn Gott also das Essen so wichtig ist, wenn für Jesus das Essen so wichtig ist, dann lohnt es sich, auch mal nachzuschauen, welches Rezept Jesus für uns heute Morgen bereithält. Ich möchte es mal so nennen, das Rezept für das Festmahl des Glaubens. Ich habe hier von Christiane so ein richtig gutes altes Rezeptbuch mitgebracht, das sie immer noch gerne benutzt. Ja, Margit guckt ganz neugierig hier. Dr. Oetkers Schulkochbuch von 1929, original. Also eine tolle Sache, wenn man da drin liest, so gleich im Vorwort geht es los. Das Kochen ist schon in kleinen Anfängen eine Kunst, auf die jede Hausfrau ihr bestes Können verwenden muss. Dazu gehört nicht nur, dass sie die gebotenen Nahrungsmittel unter voller Ausnützung ihres Gehaltes in wohlschmeckende Speisen verwandelt und so weiter und so weiter. Dann gleich auf der nächsten Seite so meine Lieblingsüberschrift. Das Aufwaschen und Aufräumen in der Küche. Jedes Ding an seinem Ort erspart viel Zeit, viel Zorn und Wort. Kann man doch was lernen hier in diesem alten Rezeptbuch. Und dann blättert man weiter und dann gehen die eigentlichen Rezepte los. Und die beginnen meist mit der berühmten Formel, man nehme. Na, da macht das Kochen doch Spaß. Nun aber dieses noch viel ältere Rezeptbuch, das noch viel aktueller ist. Das Rezeptbuch für das Festmahl des Glaubens. Und ich möchte dieses Rezept einfach mal so vorlesen. Man nehme ein reichliches Pfund Annahme, einen großen Bund Gemeinschaft, putze diese gründlich sauber von Hochmut, Bitterkeit und Selbstsucht. Übergieße das Ganze mit viel Liebe Gottes. Würze es mit einer Prise Mahnung und lasse dies ein Leben lang nicht erkalten. Man nehme ein reichliches Pfund Annahme. Ja, Annahme, ein merkwürdiges Wort, aber wir haben es ja eben so gesungen. Jesus nimmt die Sünder an und das ist der Kern des Evangeliums. Und damit sind wir mitten in unserem Predigttext, den wir vorhin gehört haben. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tische saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Jesus sieht den Zöllner Matthäus am Zoll sitzen und nimmt ihn an. Er nimmt ihn auf in seine Mannschaft. Er nimmt ihn mit in die Nachfolge. Er nimmt ihn raus aus seinem alten Leben. Und warum? Eigentlich war das ein Affront gegen das religiöse Denken seiner Zeit. Die Zöllner zählten damals zu den Gesetzlosen, da sie ja permanent mit der römischen Besatzungsmacht, also mit unreinen Heiden, kooperierten, zusammenarbeiten. Und dass sie noch dazu gelegentlich zu üblen Betrügereien neigten, war ein offenes Geheimnis. Und die Erwartung war, wenn der Messias kommt, dann räumt er auf, dann vernichtet er die Gesetzlosen, die werden ausgerottet aus dem Volk Gottes. Jesus ist der Messias, doch er geht da ganz anders ran an diese Aufgabe, ganz anders als gedacht. Er vernichtet nicht die Sünder, sondern die Sünde. Indem er den Sünder annimmt, indem er ihn ruft, macht er einen neuen Menschen aus ihm, verwandelt er ihn, verwandelt er uns. Jesus nimmt den Menschen erstmal an, wie er ist, bedingungslos. Wie es in einem Lied wunderbar formuliert ist: Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Wenn Jesus jeden annimmt, wenn er auch uns annimmt, dann sollten wir doch auch jeden annehmen, oder? Annahme. Annahme gehört zum Rezept für das Festmahl des Glaubens. Man nehme ein reichliches Pfund Annahme, einen großen Bund Gemeinschaft. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Sieger Köder hat zu dieser Geschichte ein bekanntes und bewegendes Bild gemalt. 30 Kilometer südlich von Rom liegt die Villa San Pastore zum heiligen Hirten. Es ist ein Studienkolleg für deutschsprachige Theologiestudenten. Und genau in den Speisesaal hinein, an die Stirnseite des Speisesaals, malte Sieger Köder 1973 dieses Bild. Mit dem Rezept von Annahme und Gemeinschaft. Wer sitzt hier zu Tische? Da rechts, der Afrikaner, einer aus der dritten Welt, wie man sagt, mit verbundenem Arm, von Bürgerkrieg, Hunger und Armut gezeichnet, geschunden. Jesus nimmt die Armen an. Direkt daneben eine vornehme Dame, Mitglied der Oberschicht, standes- und traditionsbewusst. Jesus nimmt die Reichen an, die ja nicht selten im Herz ganz arm sind. Und dann daneben einer mit Brille, ein Student ist es, ein Intellektueller, einer der Gewohntes in Frage stellt, einer, der zweifelt, der kritische Anfragen hat, dem Gott fremd geworden ist, dem der Himmel irgendwie leer geworden ist. Jesus nimmt die Zweifler an. Ein Clown sitzt neben ihm, der im Spiel der Ironie die Realität des Lebens erträglich macht, zwischen Lachen und Weinen ein Spiegel unserer eigenen Existenz. Jesus nimmt uns in jeder Lebenslage an. In Freude und Trauer. Lachend und weinend. Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. Dann eine alte blinde Frau, vornüber gebeugt, lauschend, weil sie den Gastgeber nicht sieht. Sie ist blind geworden, weggeholt vom Betteljob. Jesus nimmt die Verzweifelten an. Neben ihr eine Prostituierte, eine, die sich selbst, die ihren Körper verkauft, an liebeshungrige Menschen, die meinen, man könnte Liebe kaufen, man könnte für Geld alles kriegen. Jesus nimmt die Sünder an. Der fromme jüdische Rabbi, der neben ihr sitzt, oder ein Schriftgelehrter mit dem Gebetsschal, der auf den Messias wartet, misstrauisch auf Jesus schauend, vielleicht mit genau dieser Frage, die wir gehört haben im Predigtext: Warum ist dieser mit den Zöllnern und Sündern? Jesus nimmt die Frommen an. Eine seltsame Gemeinschaft da. Aber jede Gestalt zeigt ein Stück von uns. Es bleibt uns überlassen, uns mit dem einen oder mit dem anderen mehr zu identifizieren, mit der jeweiligen Angst und Not, mit seinen Leiden und Leidenschaften. Wo ist mein Platz? In der Gemeinschaft dort am Tisch. Diese Gemeinschaft hier würde von selber niemals zusammenfinden. Aber bei Jesus geht das, nur wenn er mit dabei ist. Der achte Platz, ganz vorne, er wird von Jesus eingenommen. Wir sehen seine austeilenden Hände unten am Bildrand. Sein Licht fällt auf die Gesichter der Gäste. Jesus ist da, unsichtbar. Und doch nicht zu übersehen, er ist der Gastgeber. Sein Licht fällt auf uns, er ist der Einladende. Doch merkwürdig, in der Geschichte, die wir gelesen haben, da ist Jesus doch selber der Gast. Und zwar im Haus des Matthäus. Da hat er sich eingeladen. Sowas. Fragt ein Schotte seine neue Freundin: Sag mal, willst du heute Abend schön mit mir Abend essen? Oh ja, sehr gerne. Gut, dann bin ich so gegen 8 bei dir. Man hat sich selbst eingeladen. Tja, Jesus hat das auch gemacht. So dreist war er. Er will sich sogar bei uns einladen. Er will einfach reinkommen in unser Leben. Starkes Stück. Aber wenn wir das machen, wenn wir ihn aufnehmen, dann entdecken wir, dass er eigentlich der Gastgeber ist. Dass er derjenige ist, der uns einlädt. Und dann entsteht Gemeinschaft. Gemeinschaft nicht nur mit ihm, sondern auch untereinander. Gemeinschaft mit so gegensätzlichen Typen wie hier auf diesem Bild. Geht das auch in unserer Gemeinde? Frage ich mal. Wohl nur, wenn wir das Rezept weiter befolgen. Man nehme ein reichliches Pfund Annahme, einen großen Bund Gemeinschaft, putze diese gründlich sauber von Hochmut, Bitterkeit und Selbstsucht. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Da war er, der Hochmut, der Stolz, der ja so oft als Kennzeichen der Pharisäer auftaucht. Warum isst dieser mit den Sündern? Wo liegt denn da der Denkfehler? Der Denkfehler ist der, dass sie denken, da sind die Sünder. Die anderen, die sind's, nicht ich. Die Bibel hat ein ganz anderes Bild von uns Menschen. Sie sagt, jeder ist Sünder. Und manchmal ist man in noch viel größerer Gefahr, wenn die eigenen Sünden eben nicht so offensichtlich sind wie bei manch anderem. Wenn sie eher im Verborgenen stattfinden, Gedanken des Hochmuts zum Beispiel oder auch der Bitterkeit, der Selbstsucht. Gut, dass Jesus gekommen ist, um das zu putzen, das wegzuputzen, das zu vergeben. Wenn wir das einsehen und uns selber einreihen in die Schar der Sünder, auch ich ganz persönlich, dann kann Gemeinschaft entstehen. Dann tut das der Gemeinschaft gut. Und dann übergieße man das Ganze mit viel Liebe Gottes. Ja, so bleibt der Braten saftig. Mal wieder was drüber gießen. Bisschen Wasser, dann kommt auch schön Soße bei raus. Ich mag Soße gerne. Wie ist das mit der Liebe Gottes? In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Da ist genau dieses Bild des Übergießens, des Überfließens angesprochen. Und das bedeutet doch, dass wenn wir das wissen, die Liebe Gottes nimmt uns an. Die Liebe Gottes putzt unsere Fehler weg. Die Liebe Gottes umgibt uns, umfängt uns, hält uns da, wo wir am Boden zerstört sind. Dann ist das nicht eine hohle Phrase, sondern dann gehört das mit dazu zum Festmahl des Glaubens. Und dann können wir vielleicht ein Stückchen von dieser Liebe Gottes weitergeben. Kann unser Leben saftig werden. Und dann würze man das Ganze mit einer Prise Mahnung. Ja, auch das gehört dazu. Jesus tut dies auch. Er sagt dann, geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Mahnung. So sehr das gilt, dass Jesus jeden annimmt, bedingungslos, so wie wir sind. Wir müssen nicht erst bessere Menschen werden oder irgendwelche frommen Leistungen erfüllen, irgendwas bringen. Nein, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du, heißt es in einem Lied. So sehr das gilt, gilt genauso auch, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Jesus will neue Menschen aus uns machen. Jesus will nicht, dass wir in der Sünde bleiben. Jesus will, dass sich etwas verändert bei uns. Deswegen sagt er, ich bin gekommen, die Sünder zur Umkehr zu rufen, in die Nachfolge zu rufen. Da muss was passieren, da muss was sich verändern. Und ich finde das großartig von Sieger Köder hier in diesem Bild, dass er sozusagen noch ein Bild im Bild malt. Nämlich, er malt ja in diesen Speisesaal ebenfalls einen Speisesaal, wo Jesus die Tischgemeinschaft mit den Menschen allen hat. Und dann malt er an die Wand in diesem gemalten Speisesaal noch eine Szene. Nur so ganz andeutungsweise als Skizze. Weiß nicht, ob man es von unten gut erkennen kann. Es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Vom verlorenen Sohn, der wirklich umkehrt, der sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und dann beginnt für ihn ein neues Leben. Der Vater wartet schon auf ihn. Und diesen Ruf zur Umkehr, den können wir auch heute an uns gerichtet hören. Wo muss ich in meinem Leben etwas ändern? Wo muss ich mich aufmachen und neu zum Vater gehen? Und schließlich heißt es in diesem Rezept, man nehme ein reichliches Pfund Annahme, einen großen Bund Gemeinschaft, putze diese gründlich sauber von Hochmut, Bitterkeit und Selbstsucht, übergieße das Ganze mit viel Liebe Gottes, würze es mit einer Prise Mahnung, und lasse dies ein Leben lang nicht erkalten. Ja, schon beim Kochen selber, beim Braten ist es ja unglaublich wichtig, dass man sich Zeit lässt. Wir hatten in den Kirchenköchen lange Zeit einen echten Profikoch dabei, von dem man viel lernen konnte. Und dann gab er uns den Tipp, so für einen guten Braten, Lammbraten oder sowas, niedrige Temperatur, höchstens 120 Grad oder noch viel weniger. Und dann ganz lange Zeit haben. Stundenlang muss das Ding im Ofen sein. Und dann wird's gut, dann wird's ganz zart. Beim Festmahl des Glaubens gilt es, ein Leben lang nicht kalt zu werden, ein Leben lang warm zu bleiben, im Ofen der Liebe Gottes sozusagen zu bleiben, nicht irgendwie einfach mal einen Anfang machen und nach ein paar Wochen oder ein paar Jahren wird alles wieder kalt. Nein, die Tischgemeinschaft mit Gott, die bleibt ein Leben lang und über dieses Leben hinaus. Ich sagte es bereits, der Himmel ist das große Festmahl, die Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir an Essen denken, da sind wir heute ja hier in unserem Kulturkreis oft schon so verdorben. Da geht's oft nur um Sattwerden, um Fast Food, sich irgend so einen Burger reinschieben. In der Kultur des Orients, in der Zeit der Bibel, hatte sowas nichts mit Essen zu tun. Das Wichtige beim Essen war die Gemeinschaft untereinander. Und Gott ist der Gastgeber dieser Gemeinschaft. In dem bekanntesten Psalm, Psalm 23, ist die ganze zweite Hälfte damit beschäftigt. Wir kennen diesen Psalm nur unter der Überschrift der gute Hirte, aber das ist nur die erste Hälfte. Man könnte sagen, die erste Hälfte heißt der gute Hirt, die zweite der gute Wirt. Denn darin heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch, du lädst ein zum großen Gastmahl und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn wir uns einlassen auf das Rezept Jesu und teilnehmen am Festmahl des Glaubens, das er selber bereitet, er ist der Meisterkoch, dann schmeckt das Leben besser. Amen.